Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, es tut mir leid, dass ich euch am letzten Sonntag da ein bisschen viel zugemutet habe vom Thema und von der Länge und das bei dieser ganzen Hitze. Ich wiederhole es aber heute nicht nochmal, auch nicht mit einer Kurzfassung, sondern ich habe auf dem Büchertisch draußen ausgelegt. Da habe ich zum Thema die vier Predigten ohnehin etwas mit eingearbeitet und da ist auch noch einiges andere mit mehr dabei zum Thema. Also wen das Gesamtthema interessiert, wo es nochmal in aller Ruhe in leicht verdaulichen Portionen zu Hause nachlesen kann, der nehme es bitte mit. Wir machen auch noch nicht bei der Apostelgeschichte weiter, denn mit Apostelgeschichte 19, wo es weitergeht, haben wir auch kein leichteres Thema vor uns. Ich habe gedacht, was ganz Entspannendes und Aufbauendes nehmen wir heute mal Johannes 6, die Speisung der 5000. Johannes 6, 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so viele? Jesus sprach: Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt überschrieben: Leben in Gottes Möglichkeiten. Was für eine Geschichte. Zweifler, die Gottes Macht nicht kennen, fragen sich: Gibt's denn sowas? Das kann doch gar nicht sein. Unsere Vorstellungskraft wird mit dem, was wir gerade gehört haben, definitiv gesprengt. Und wenn uns das auffällt und in der ganzen Tiefe bewusst wird, dann sind wir dem Kern der Geschichte auch schon ganz gut auf der Spur. Denn genau das will dieser Bericht uns zeigen: die Tatkraft Gottes. So groß ist Gott. Weit größer, als unsere Vorstellungskraft reicht. So groß sind seine Werke. Bei 5 Broten und 2 Fischen, da geht es nicht ums Teilen. Das will uns manche sozialkritische Predigt weismachen. Aber halten wir uns vor Augen, liebe Geschwister, da sitzen 5000 Männer. Frauen und Kinder sind noch gar nicht mitgezählt. Die Parallelberichte in den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas erzählen, dass auch noch Frauen und Kinder dabei waren. Da hilft alles Teilen nichts. Mir ist beim Lesen nicht aufgefallen, dass der Junge mit dem Sattelschlepper gekommen ist und 2 Walfische geladen hatte. Außerdem bleiben 12 Körbe Brot übrig. Es ist am Schluss also viel, viel, viel mehr übrig, als am Anfang da war. Und überlegen wir, wenn bei 2 Fischen von 5000 Männern, rechnen wir die Frauen und Kinder noch gar nicht mit, jeder Mann auch nur eine Gräte abbekommen soll, dann können wir ausrechnen, wie viel Gräten allein jeder von diesen 2 Fischen hätte haben müssen. Die wären ziemlich sicher reif gewesen fürs Guinness Buch der Rekorde. Ich sehe es mal ein bisschen ins Ironische hinein, aber es gibt leider auf der Welt so viele Predigten, die das Teilen an dieser Stelle in den Mittelpunkt stellen. Das ist vollkommener Quatsch. Natürlich ist das Teilen ein Gebot Gottes, ganz ohne Zweifel ein sehr wichtiges und sehr ernstes Gebot. Paulus schreibt Epheser 4, 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben den Bedürftigen. Teilen ist in der Bibel ohne Zweifel von großer Wichtigkeit, aber nicht in diesem Abschnitt des Wortes Gottes. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um eine ganz grundsätzliche geistliche Lektion, nämlich, wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind, wenn alles menschliche Teilen und Anteilnehmen nicht mehr hilft, wenn alle menschlichen Bemühungen ins Leere greifen, dann fangen Gottes Möglichkeiten erst richtig an. Hier geht es deshalb nicht um unsere Möglichkeiten, hier geht es allein um Gottes Möglichkeiten. Sagte mal vor Jahren jemand aus dem christlichen Bereich, es könnte sein, dass es im Zusammenhang unserer Gemeindekrise damals in der FEG war, Politik ist die Kunst des Möglichen. Und er wollte damit sagen, dass das auch in der Gemeinde Jesu beachtet werden müsste. Da steckt sicher auch was Wahres drin. Natürlich müssen wir beispielsweise im Organisatorischen auch unsere Möglichkeiten mit im Blick haben. Wir könnten zum Beispiel auf die Idee kommen und sagen, wir bauen eine neue Orgel ein. Die alte schmeißen wir raus und wir gönnen uns jetzt eine schöne für 500.000 Euro. Selbst wenn das nicht sowieso schon völliger Unsinn wäre, denn die reicht mehr als genug, es wäre unmöglich. Wir haben keine 500.000 Euro. Außerdem bräuchten wir viel dringender Leute, die die Orgel, die wir schon haben, spielen und unser E-Piano. In solchen Fällen spielt die Frage des Möglichen schon eine Rolle. Wir sehen an diesem Beispiel aber auch sofort, liebe Geschwister, das grundsätzliche Problem. Unsere Möglichkeiten sind dann von Bedeutung, wenn es um die Verwirklichung unserer Pläne geht. Wenn Gott aber seine Pläne verwirklicht, dann sind unsere Möglichkeiten ganz und gar ohne Belang. Deshalb gilt es zwar vielleicht für Angela Merkel, für die gilt es sicher und für viele andere in der Politik, Politik ist die Kunst des Möglichen. Für uns aber als Kinder Gottes gilt, Glauben ist die Kunst des Unmöglichen. Wir dürfen jederzeit mit dem Unmöglichen rechnen, das Gott tun kann. Ich hatte ja schon gelegentlich von Robert Schuller gesprochen, dem gefährlichen Verführer der Gemeinde Jesu aus Amerika. Er spricht vom Möglichkeitsdenken. Das ist der Kern seiner Botschaft, kommt in fast jeder Predigt, was weiß ich wie oft vor. Möglichkeiten. Mit seinen Worten liegt er ganz nah am Thema unserer heutigen Predigt. Und es macht seine Verführung auch so gefährlich, weil viele den entscheidenden Unterschied deshalb nicht erkennen. Robert Schuller aber, liebe Geschwister, redet von den menschlichen Möglichkeiten. Von den Möglichkeiten, die im Alten, nicht vom Heiligen Geist erneuerten, nicht durch Gottes Wort wiedergeborenen Menschen liegen. Und damit liegt er ganz falsch. Denn dieser alte, nicht wiedergeborene Sünder, liebe Geschwister, welche Möglichkeiten hat der? Eine einzige, auf die wirklich ankommt. Nämlich ewig verloren zu gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, das ist sein einziger Weg, es sei denn, der Herr wendet sich ihm zu und rettet ihn aus seiner Sünde und dem Verderben. Wir reden heute nicht von menschlichen Möglichkeiten, wir reden von Gottes Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind gewaltig, sie sind schlichtweg unbegrenzt. Und für mich ist deshalb dieser Bericht von der Speisung der 5000 eine ganz große Ermutigung zur Hingabe an Jesus. Zu was für einem Leben lädt Jesus uns ein? Das Wenige, das Kümmerliche, das wir haben, das dürfen wir Gott geben und er macht was draus. Das ist was ganz Großartiges. Und das ist genau das, was bei der Speisung der 5000 geschehen ist. Mir ist deshalb heute eine Person in diesem Geschehen ganz besonders wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr die bewusst wahrgenommen habt. Die wird auch nicht in allen Berichten über dieses Ereignis erwähnt. Genau genommen sogar nur im Johannesevangelium. Matthäus, Markus und Lukas übergehen sie ganz schlicht. Aber diese eine Person hat die Speisung der 5000 ziemlich sicher ganz anders erlebt als alle anderen. Habt ihr eine Ahnung, an wen ich denke? Den Philippus könnte man denken, der war auch mit dabei. Genau, ich denke an den kleinen Jungen. Auch Johannes erwähnt ihn nur mit einem Satz. Vers 9, Andreas sagt, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Dann kommt er nicht mehr vor. Der ist einfach nur da. Der sagt nichts, der tut nichts und trotzdem ist er wichtig. Gott nimmt ihn wichtig. Es ist Gottes Tat, die diesen kleinen Jungen mitten in dieses gewaltige Wunder hineinnimmt. Es ist nicht der Wille und der Plan dieses Jungen, es ist Gottes Plan. Ist hochinteressant, wenn wir Vers 5 und 6 lesen, ganz am Anfang, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus wusste von Anfang an. Jesus hatte einen Plan. Und in diesem Plan kommt ein kleiner Junge vor mit 5 Broten und 2 Fischen. Ich möchte uns heute deshalb mit hineinnehmen, dieses ganze Geschehen auch aus der Sicht dieses kleinen Jungen mitzuerleben. Denn dieser Junge, wie gesagt, ist wichtig. Man kann ja fragen, warum gibt es eigentlich 4 Evangelien? 3 hätten mehr als genügt, Matthäus, Markus, Lukas. Denn Gott sagt, jede Sache muss auf 2 oder 3 Zeugen Mund beruhen. Mit 3 Evangelien hat Gott also das Maximum schon erfüllt. Gott tut aber meistens über das selbst von ihm gesetzte Maximum noch eins mit hinaus. Und deshalb setzt er noch einen 4. Zeugen dazu. Das ist aber nur der eine Aspekt. Die frühe Christenheit berichtet uns, dass Johannes, das letzte Evangelium, die anderen durchaus schon kannte. Und Johannes getrieben war, auch andere Berichte und auch die gleichen Berichte mit etwas anderen Noten und Betonungen und Einzelheiten zu erzählen. Und wir sehen den anderen 3 Evangelisten, denen war einfach die Größe des Wunders wichtig. Und dem Johannes war auch wichtig, dass dieser Junge nicht übersehen wird. Auch wenn er keine große Rolle spielt, aber er kommt vor. Es ist aber bei jedem Abschnitt des Wortes Gottes die Frage, wichtig, was hat dieses Wort mir zu sagen. Wo komme ich da vor in diesem Bericht, in diesem Wort Gottes? Und hier ist ganz klar bei der Geschichte vom Johannes, wie er sie erzählt, wo wir vorkommen. Dieser Junge, das sind wir. Das sollten zumindest wir sein. Dieser Junge ist dabei, als Jesus sein großes Wunder tut. Aber er ist nicht nur einfach irgendwie dabei, er ist auf einmal mittendrin. Das ist die Frage an uns, liebe Geschwister, wie ist das bei uns? Sind wir nur irgendwie dabei, so als Zuschauer, als unbeteiligte Statisten, als Randgestalten, wenn Gott seine Wunder tut? Oder sind wir mittendrin? Geschehen die großen Taten Gottes an uns, mit uns und durch uns? Der kleine Junge ist mittendrin im Handeln Gottes. Stellen wir uns die Szene vor, da sitzen 5000 Männer, dazu eine große Menge Frauen und Kinder. Vielleicht 10.000, 15.000 Menschen um Jesus versammelt. Und die alle haben nichts zu essen. Alle haben einen langen Magen, der knurrt wie ein Wolf. Aber dieser Junge hat 5 Brote und 2 Fische. Es waren Gerstenbrote, das Essen der armen Leute. Vielleicht war er ein Sklave. Das griechische Wort, das da steht, kann auch das bedeuten. Das ist ein Ding, die anderen haben leere Bäuche und er hat was zu essen. Ob er sich schon verstohlen umgeschaut hat nach einem Busch, hinter den er sich setzen kann, damit er geschützt vor gierigen Blicken der anderen sein Essen ungestört verzehren kann, Er hätte die Brote und Fische für sich behalten können. Jesus hätte ihn garantiert nicht gezwungen, sie herzugeben. Können wir uns nicht vorstellen, dass Jesus da am Korb reißt und zu dem Jungen sagt, gib her, ich brauche deine Brote, deine Fische, ich muss jetzt damit ein Wunder tun. Völlig unmöglich. Wenn der Junge nicht hergegeben hätte, hätte er es halt behalten. Aber das Speisungswunder hätte ohne ihn stattgefunden. Interessant, liebe Geschwister, es hätte in doppelter Hinsicht ohne ihn stattgefunden. Denn wenn es stattgefunden hätte, dann hätte es auf jeden Fall ohne seine Gaben stattgefunden. Er hätte nichts dazu beigetragen. Und es wäre auch völlig an ihm vorbeigegangen. Er hätte nichts abbekommen. Warum? Auch seine 5 Brote und seine 2 Fische hätten ja für ihn gereicht. Er wäre ein völlig unbeteiligter Statist dabei gewesen. Vielleicht hätte es auch gar nicht stattgefunden, das wissen wir nicht. Sicher, Jesus kann aus nichts Brot machen, wie bei Manna in der Wüste. Aber in der Regel ist das nicht Gottes Weg. In der Regel tut Gott seine Werke nicht aus dem Nichts heraus, er tut sie aus dem, was er uns anvertraut hat. Er will uns gebrauchen mit unseren kleinen Gaben bei seinem großen Werk. Denken wir an den kleinen Gideon mit 300 Mann gegen die Riesenstreitmacht der Midianiter. An den verzagten Barak und die tapfere Deborah im Kampf gegen die 800 Streitwagen des Sisera. An den Hirten David mit der Steinschleuder gegen den schwer bewaffneten Riesen Goliath. Alle 3 Feinde hätte der Herr mit Blitzen oder anderen Dingen vom Himmel direkt persönlich vernichten können. Er hätte keinen Menschen gebraucht. Tut er auch manchmal beim riesigen Feldlager des Assyrers Sanherib vor den Toren Jerusalems. Da schickt er seinen Engel und der tötet 120.000 in einer Nacht. Oder als er die Streitwagen der Ägypter im Roten Meer ersaufen lässt. Er kann es ganz allein, er braucht uns nicht, aber in aller Regel will er uns gebrauchen. Jesus braucht dazu keine herausragenden Persönlichkeiten, denn alle Macht liegt bei ihm und nicht bei uns. Deshalb kommt es auf unsere Gaben, auf unsere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang gar nie an. Ob der Junge 5 Brote und 2 Fische hat oder 50 Brote und 20 Fische oder ein Brot und einen halben Fisch, spielt keine Rolle. Dieser kleine Junge war eigentlich völlig unbedeutend, aber er war da. Das gilt auch für uns. Entscheidend ist nicht, ob wir groß, stark und begabt sind. Entscheidend ist, dass wir da sind, wo der Herr uns gebrauchen will. Und dieser Junge war da. Denken wir, er hätte irgendwo sein können, damals vielleicht beim Angeln, beim Spielen mit Freunden, heute zu Hause vor dem Fernseher oder am Computer, aber dort war er nicht. Er war da bei Jesus. Und dann kommt noch etwas, was wir nicht übersehen dürfen. Er ist bereit, hinzugeben. Thema Hingabe spielt hier eine wichtige Rolle, deshalb haben wir vor der Predigt auch das Lied gesungen, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's. Loslassen. Ist euch schon mal aufgefallen, liebe Geschwister, der Junge hat hingegeben, er hat nicht geteilt. Der hätte auch mit Jesus teilen können. Der hätte sagen können, also 2 Brote und einen Fisch, das brauche ich mal auf alle Fälle selbst. Schon gehe ich da mit nurrendem Magen wieder nach Hause und nicht umsonst habe ich mein Zeug selber mitgebracht. Und ein Fisch muss schon auch dabei sein, Brot ohne Fisch, das ist nichts, nein. Also Jesus, 3 Brote und einen Fisch, das kann ich dir abgeben, vielleicht hilft dir das ja auch weiter. Es wäre teilen gewesen, aber er hat nicht mit Jesus geteilt, er hat hingegeben, alles, was er hat. Fragen wir uns, ob ihm das Hingeben leicht gefallen ist oder ob er sich geniert hat, wäre menschlich naheliegend. Es war ja so wenig, es war doch absolut mickerig, was er hat. Da kommen die Jünger und fragen, wir haben über 5000 Menschen satt zu machen, wer hat was dabei? Und da sitzt er mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Liebe Geschwister, hätten wir uns gemeldet mit Gerstenbroten, arme Leute essen. Stellt euch vor, ihr bekommt Besuch und habt nur Malzkaffee zu Hause. Ein kleiner Versuch, das zu übertragen. Kann ich doch nicht anbeten, wir leben doch nicht mehr nach dem Krieg. Da blamiere ich mich ja bis auf die Knochen, bloß das nicht. Und geht's uns nicht in übertragenen anderen Stellen auch so? Ich mit meinen kleinen Gaben, was soll der Herr damit anfangen? Ist immer wieder ein Hinderungsgrund, auch übrigens bei musikalischen Gaben, wenn ich an diesem Punkt noch mal ein bisschen rühren darf, so ganz unauffällig nebenher. Man meint, meine Gaben, die reichen doch nicht, um hier in der Gemeinde groß mitzuwirken. Doch auch die kleinen Gaben will der Herr gebrauchen und was draus machen. Dieser Junge meldet sich, er geniert sich nicht mit dem Wenigen, das er hat, dem Herrn zur Verfügung zu stehen. Und so gehen sie mit ihm zu Jesus. Hier, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber die Jünger sind noch viel skeptischer als der kleine Junge. Was ist das für so viele? Jetzt steht der Junge mit seinem Körbchen da vor Jesus und wird sich vielleicht fragen, wird Jesus auch sagen? Zu wenig. Vielen Dank, mein Junge, war lieb gemeint, aber damit kann ich nun wirklich nichts anfangen für so viele. Nein, es kommt nicht auf die Größe unserer Gabe an, es kommt auf Jesus an. Und Jesus kann was draus machen. Jesus nimmt die Brote, er nimmt die Fische, er hebt die Augen auf zum Himmel. Er dankt dem Vater für diese Gaben, die kommen doch vom Jungen. Nein, wir wissen, alle Gaben, auch was wir haben, was wir dem Herrn bringen, ist ja alles das, was wir schon vorher vom Vater bekommen haben. Und deshalb dankt Jesus dem Vater für die Gaben und bricht's. Und die Jünger teilen aus, mit vollen Armen gehen sie durch die Reihen und der Junge ist dabei. 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder werden satt gemacht und 12 Handkörbe voll Brot bleiben übrig. Ich kann mir vorstellen, dass der Junge, als am Schluss alles eingesammelt war, zu diesen 12 Körben hingegangen ist und hat hineingeschaut. Er kann es gar nicht fassen und er schaut die vielen, vielen Menschen an, die satt geworden sind. Und am liebsten wäre er herumgesprungen, hätte gejubelt, seht nur, was Jesus aus meinen 5 Broten gemacht hat. Liebe Geschwister, diese Freude will Jesus uns schenken. Nicht nur einmal, immer wieder, dass wir hingeben und staunen, was Jesus aus dem macht, mit dem wir zu ihm kommen. Wir müssen seine Augen geglänzt haben. Wann haben unsere Augen das letzte Mal geglänzt, weil wir Gott in unserem Leben am Werk gesehen haben? Nicht nur im Leben anderer, wo wir eine fromme Biografie lesen, in unserem Leben. Weil wir unsere Möglichkeiten abgegeben haben, um in Gottes Möglichkeiten zu leben. Wir haben uns am Mittwoch, als wir dieses Lied "Nimm mein Leben" gesungen haben, auch unterhalten, dass es uns gar nicht leicht fällt, wenn es etwa in Vers 4 heißt, nimm mein Gold und Silber hin. Das wissen wir viel lieber auf der Bank, oder? Unser Gold und Silber. Ja, aber liebe Geschwister, solange unser Gold und Silber bei uns in unseren Taschen steckt und auf unserem Konto, leben wir immer noch ein Stück weit in unseren Möglichkeiten. Es hindert uns manchmal. Natürlich, der Herr sagt nicht, wir müssen alles weggeben, nur damit wir ihn herausfordern, ob er uns auch durchtragen kann. Es sind besondere Führungen. Aber es sollte uns nicht abhalten, konsequente Schritte an der Seite des Herrn zu tun. Ich denke oft zurück, während wir damals in der Landeskirche geblieben, es wäre finanziell, existenziell viel, viel ruhiger und viel leichter gewesen. Wir sind durch große finanzielle Nöte gegangen. Ich habe es nicht einen Augenblick bereut, denn dann erleben wir, dass der Herr durchträgt, wo unsere Mittel und Wege vollkommen am Ende sind. Deshalb, wer abgibt und hingibt, hat in weit größerem Bereich auch die Möglichkeit, in Gottes Möglichkeiten zu leben. Wie gesagt, es geht nicht um unsere Gaben, die sind ärmlich. 5 Brote, 2 Fische, das ist nichts, gar nichts. Es geht um das, was Jesus daraus macht. Aber es geht eben auch darum, dass wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, dabei sind. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wie viele Wunder finden nicht statt, weil Menschen das, was Gott ihnen anvertraut hat, für sich behalten und nicht Gott zur Verfügung stellen. Wie viele Wunder haben in meinem und deinem Leben vielleicht nicht stattgefunden, weil wir nicht bereit waren, hinzugeben, höchstens vielleicht bereit zu teilen, aber nicht hinzugeben. Jesus nimmt und bricht. Das ist auch ein Hinweis auf die Bedeutung des Leidens. Jesus segnet wenig, was er nicht gebrochen hat. Mehrung, Wachstum, Frucht gibt es da, wo gebrochen wird. Das ist ein geistliches Gesetz, denken wir ans Wort vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Es muss in die Erde fallen und sterben. Der Junge muss erst mal hergeben, alles eigene Wollen loslassen. Dabei gilt natürlich das Gleiche, was Spurgeon zur Bekehrung gesagt hat. Spurgeon hat gesagt, jeder Mensch auf der Welt hat die Verpflichtung, sich zu Gott zu bekehren. Hat er genauso gesagt. Jeder Mensch auf der Welt hat die Verpflichtung, sich zu Gott zu bekehren. Und dann hat er gesagt, aber kein Mensch kann's. Trotzdem enthebt ihn das nicht dieser Verpflichtung. Jeder Mensch hat die Pflicht, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen, damit Gott etwas Großartiges daraus schafft. Aber er kann's nicht. Gott muss dazu das Wollen und das Vollbringen geben. Und so wollen auch wir Gott darum bitten, dass er in uns das Wollen und das Vollbringen schafft, damit wir nicht in unseren Möglichkeiten leben, sondern in Gottes Möglichkeiten. Amen.